Helmholtz Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.
Ein elektronischer Beifahrer soll Unfälle verhindern? Schon gewusst, dass Benzin aus Strohhalmen gemacht wird und natürlich unser Geräusch des Monats. Das alles hören Sie jetzt im Helmholtz-Podcast, der sich heute zum zweiten Mal mit dem Auto der Zukunft beschäftigt. Mein Name ist Sabine Lüders. Ich grüße Sie. Hallo.
Helmholtz-Podcast. Geräusch des Monats.
Dieses Geräusch wurde im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig aufgenommen und hängt direkt mit unserem Schwerpunktbeitrag zusammen. Ein kleiner Tipp: Es stammt von einer riesigen Maschine, die in ihrer Form an ein sehr kleines Tier erinnert. Mehr dazu verrate ich am Ende dieses Podcasts.
Helmholtz Podcast, Schwerpunkt.
Sicherheitsgurte, Airbags und raffiniert konstruierte Sicherheitsfahrgastzellen können über eins nicht hinwegtäuschen. Autofahren ist und bleibt gefährlich. Vor allem dann, wenn der immer schneller und dichter werdende Verkehr den Fahrer oder die Fahrerin zu überfordern droht. Helfen könnte in Zukunft das Auto selbst. Dann nämlich, wenn es über moderne Assistenzsysteme verfügt, die den Fahrer überwachen, Gefahren erkennen und sogar selbst eingreifen können. Geforscht wird an diesen elektronischen Beifahrern, den sogenannten Fahrerassistenzsystemen, im Institut für Verkehrsführung und Fahrzeugsteuerung am DLR in Braunschweig. Erich Wittenberg hat den Institutsleiter Professor Dr. Carsten Lemmer besucht.
Im Auto der Zukunft wird der Beifahrer hin und wieder mal ins Lenkrad greifen, ab und zu mit Ampeln sprechen und, wenn es denn nötig ist, auch mal auf die Bremse treten. Widerspruch ist zwecklos, denn der Beifahrer, von dem hier die Rede ist, ist eingebaut und nennt sich Fahrerassistenzsystem. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt betreibt in Braunschweig das Institut für Verkehrsführung und Fahrzeugsteuerung. Dort werden Fahrerassistenzsysteme für die Zukunft erforscht. Mit einem solchen System könnte zum Beispiel ein ungebremstes Auffahren auf ein Stauende verhindert werden, so der Institutsleiter Professor Carsten Lemmer.
In solchen Situationen festzustellen, da ist ein stehendes Hindernis, ich fahre zu schnell, eine Kollision ist möglich, da kann halt eben der Fahrer unterstützt werden, entweder indem er entsprechende Rückmeldung kriegt, Gegenkraft auf dem Gaspedal oder beim Spurverlassen haptische Rückwirkung, also Kraftwirkung im Lenkrad. Das sind Unterstützungen, wo er originär die Information kriegt, jetzt muss ich handeln, bis hin zu Systemen, die vollautomatisch dann einsetzen und halt eben in dem Moment, wo zum Beispiel eine Kollision unvermeidbar ist, die Energie aus dem System herausnehmen. Das heißt also, das Auto herunterbremsen, um einfach die Unfallfolgen zu vermindern.
Kollisionen oder andere Unfälle entstehen meist durch Fahrfehler. Wer viel Erfahrung hat, reagiert oft besser. Wer aber müde und gestresst ist, fährt unkonzentriert und macht leicht entscheidende Fehler. Deshalb beobachtet das Assistenzsystem der Zukunft nicht nur die Straße, sondern auch den Fahrer.
Das Assistenzsystem weiß bestimmte Informationen vom Fahrer, die es vorher bekommt. Es kann sich halt eben auch selber adaptieren und es kann halt eben auch Informationen sammeln über die Umfeldsituation, über eine entsprechende Sensorik. Und die Komplexität nimmt natürlich halt eben dann drastisch zu. Je mehr Informationen ich letzten Endes mitverarbeiten möchte in dem Assistenzsystem, umso mehr Informationen muss ich erfassen, umso mehr Aufwand muss ich aber auch treiben, damit diese Informationen korrekt bewertet werden.
An der Erfassung und der Bewertung der vielen Parameter, die für ein funktionierendes Fahrerassistenzsystem wichtig sind, arbeiten am Institut für Verkehrsführung und Fahrzeugsteuerung nicht nur Ingenieure und Informatiker, sondern auch ein Team von Psychologen. Um zu verstehen, wie der Mensch überhaupt Auto fährt, wird ein mit Elektronik vollgestopftes Versuchsfahrzeug durch den Verkehr geschickt. Das sogenannte View-Car.
Das ist ein Fahrzeug, was halt eben mit einer umfangreichen Sensorik, Kameras für die Umgebung, Laserscanner, Radar, um andere Objekte zu detektieren, physiologisches Messsystem, was wir von den Kollegen aus der Luftfahrt sozusagen übernommen haben, um festzustellen, was stresst den Fahrer in dieser Situation über Hautleitfähigkeit, Muskelspannung, Puls, sind halt eben Messwerte, die wir dort aufnehmen, als aber auch die Sensorik, die im Fahrzeug ohnehin schon vorhanden ist und auf dem fahrzeuginternen Bus, dem sogenannten CAN-Bus, vorhanden ist. Diese Informationen zeichnen wir auf.
Die Datenerfassung im ViewCar hat allerdings Grenzen. Denn ein echter Unfall würde nicht nur das teure Fahrzeug, sondern natürlich auch das Leben der Insassen gefährden. Was alles passiert, wenn es kracht, untersuchen die Wissenschaftler daher in einem riesigen Fahrsimulator. Er besteht im Prinzip aus einem Auto, das auf hydraulischen Spinnenbeinen in die Höhe gehoben wird und dort geneigt und geschüttelt werden kann. Eine Simulation, von der auch die modernste Spielekonsole nur träumen kann. Monitore ermöglichen eine Rundumsicht und eine Spezialsoftware liefert verschiedene Verkehrssituationen, die die Versuchspersonen am Lenkrad ganz schön ins Schwitzen bringen können.
Wir haben zum Beispiel eine Simulation von einer Autobahnfahrt, wo halt eben nur Rowdies unterwegs sind, die halt eben Verkehrsunfälle provozieren. Das ist halt eben so berechnet, egal wie sie fahren. Die fahren so, dass es halt immer knapp ist, aber eigentlich noch geht.
Solch brenzlige Situationen sind in der Realität lebensgefährlich, aber leider nicht selten. Denn viele Autofahrer nehmen anscheinend nur wenig Rücksicht aufeinander. Vielleicht können das die Autos selbst ja besser.
Car-to-Car-Kommunikation, da geht es eigentlich darum, dass Fahrzeuge sich untereinander unterhalten, Informationen austauschen. Das heißt, das vorausfahrende Fahrzeug sagt ihnen vielleicht, wie schnell es gerade ist. Das ist eine Information, die ein nachfolgendes Fahrzeug hier auswerten könnte. Oder halt eben auch unter dem Blickwinkel Verkehrsmanagement, dass sich ein Auto mit einer Ampel unterhält und sagt, ich stehe jetzt hier und möchte jetzt rechts abbiegen. Und wenn drumherum kein Auto steht, was halt eben sich auch bei einer Ampel anmeldet, wird die Ampel vielleicht ein bisschen eher grün.
In Zukunft also könnten moderne Verkehrsmanagementsysteme für freie Fahrt auf unseren überlasteten Straßen sorgen. Ausgeklügelte Assistenzsysteme warnen vor Gefahren und greifen notfalls sogar selbst ein. Der Autopilot im Straßenverkehr bleibt jedoch vorerst Science Fiction und die Verantwortung daher auch in Zukunft beim Autofahrer. Auch wenn der elektronische Beifahrer uns ab und zu ins Lenkrad greifen sollte.
Damit wir in Zukunft aber überhaupt noch Auto fahren können, muss jedoch noch mehr passieren. Denn das Erdöl, aus dem wir Benzin und Diesel gewinnen, geht langsam aber sicher zu Ende. Könnte man nicht einfach auch Stroh nehmen? Mehr dazu in Schon gewusst.
Schon gewusst, dass Benzin aus Strohhalmen gemacht wird?
Machen Bauern den Ölscheichs zukünftig Konkurrenz? Schon möglich. In ihrer Scheune lagert geballte Energie, die immer wieder nachwächst. Stroh. Vierbeinige Fortbewegungsmittel wie Rinder und Pferde werden schon seit längerem erfolgreich mit dieser Biomasse angetrieben. Aber dass auch Automobile mit den blonden Halmen gefüttert werden können, ist neu.
Doch der Weg vom Strohfeld zur Ökotankstelle ist mit einigen Hindernissen verbunden. Bevor das Kraftfutter für die Benzinpferde in eine für Motoren verdauliche Form umgewandelt wird, muss es erst einmal eingesammelt werden. Über das Land zu fahren und die Strohballen zusammenzutragen, ist aber eine sehr aufwendige Sache. Sie nehmen viel Platz ein, liegen auf großen Flächen verteilt und müssen daher über lange Strecken transportiert werden. Da ist Benzin schon sehr viel handlicher und vor allen Dingen kraftvoller. Ein Liter Erdöl liefert viel mehr Energie als ein Haufen Stroh. Man muss also schon eine ganze Menge dieser Biomasse verwenden, um eine vergleichbare Energie wie bei normalem Kraftstoff zu ernten.
Nun ist es aber Helmholtz-Wissenschaftlern des Forschungszentrums Karlsruhe gelungen, die verstreuten Strohhalme zu einer kraftvollen Biomasse zu bündeln. Sie haben ein Verfahren entwickelt, das auf sehr wirtschaftliche Weise Kraftstoff aus Stroh und Holzabfällen erzeugt. Biolig heißt die neuartige Methode, Biomass to Liquid. Um sich lange Wege zu sparen, wird zunächst das Stroh möglichst nah vor Ort in ein Energiekonzentrat verflüssigt, das problemlos wie Erdöl transportiert werden kann. Danach wird der sogenannte Slurry zu einer zentralen Großanlage gepumpt, wo er in ein Synthesegas umgesetzt wird, aus dem sich dann der umweltfreundliche Kraftstoff gewinnen lässt.
Das Verfahren funktioniert so überzeugend, dass es bei einem Wettbewerb der UN-Organisation UNIDO den Blue Sky Award gewonnen hat. Nun, der blaue Himmel hat auch allen Grund zum Strahlen. Mit der nachwachsenden Energie aus Strohhalmen ließe sich 10% des derzeitigen Kraftstoffbedarfs in Deutschland decken. Wer hätte gedacht, dass im dummen Stroh so viel kluge Energie steckt?
Damit ist dieser Helmholtz-Podcast fast schon zu Ende. Allerdings steht noch die Erklärung für das am Anfang vorgestellte Geräusch des Monats aus. Erinnern Sie sich? So hört es sich an, wenn der dynamische Fahrsimulator im DLR in Braunschweig seine hydraulischen Spinnenbeine aktiviert. Erst danach können die Hydraulikbeine die Simulatorkabine mitsamt einem umgebauten VW Golf in etwa 3 Meter Höhe heben. Und so hört es sich an, wenn der Simulator abgesenkt wurde und abgeschaltet wird. Institutsleiter Dr. Carsten Lemmer liefert die Erklärung gleich hinterher.
Das sind Ventile von der Hydraulik. Also als erstes muss halt eben Druck aufgebaut werden. Und wir haben halt eben dann auch große Druckspeicher, dass sie halt, wenn sie fahren, auch entsprechend die Kraft haben, damit sie die Bewegung realisieren können. Und genauso ist halt eben beim Runterfahren. Da wird halt eben runtergefahren und dann werden halt noch die Ventile geschlossen, dass nicht das Ding plötzlich von alleine anfängt zu schweben. Wenn hier Leute, also das sind Ventile, die halt eben dann für die Funktion und auch für die Sicherheit natürlich verantwortlich sind.
Das war's für heute im Helmholtz-Podcast. Ich hoffe, wir hören uns im nächsten Monat wieder. Machen Sie's gut. Tschüss.
Der Helmholtz-Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.